Ein rotzfreches, rothaariges Wesen mit 1000 Flausen im Kopf hat ihn berühmt gemacht. Das Sams, halb Kind, halb Schwein, mit den Wunschpunkten im Gesicht. Jeder Punkt steht für einen Wunsch. Paul Maar ist einer der bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautoren in Deutschland und er ist der Vater des Sams. Paul Maar ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Im Dezember sind Sie, wenn ich das richtig recherchiert habe, 73 Jahre alt geworden.
Genau so ist es.
Welche Wünsche haben Sie denn, also jetzt nicht Kinderwünsche, sondern Wünsche eines Großvaters? Sie sind auch Großvater, nicht wahr?
Ja, ich bin Großvater. Ich habe natürlich, wie jeder Großvater, den Wunsch, dass es meiner Familie auch weiterhin gut geht, dass ich meine Enkel vielleicht ein bisschen öfter sehe, weil die in Berlin wohnen und ich in Bamberg und es immer ein bisschen schwierig ist. Und für mich selber habe ich den Wunsch, dass meine Kreativität bitteschön nicht nachlässt und dass es mir vielleicht sogar vergönnt ist, so wie Astrid Lindgren, die ihr für mein Gefühl schönstes Buch, nämlich Ronja Räubertochter, geschrieben hat, als sie schon 80 Jahre alt war. Und ich denke, wenn Astrid Lindgren das schafft, vielleicht schaffe ich das auch, noch mit 80 ein schönes Buch zu schreiben.
Das sind ja alles sehr realistische Wünsche. Yeah. Diese Wünsche können in Erfüllung gehen. Yeah. Bei den Wunschpunkten, bei Kinderwünschen ist das manchmal anders. Welche Funktion haben Wünsche eigentlich? Ist ein wunschloser Mensch wirklich wunschlos glücklich?
Ich glaube nicht. Wenn man keine Wünsche mehr hat, dann hat man eigentlich resigniert, dann lebt man sein Leben so dahin. Erst die Möglichkeit, sich vielleicht nochmal einen Wunsch erfüllen zu können, ist eine Antriebskraft für unsere Fantasie und ist eine Antriebskraft für unseren Elan. Man versucht vielleicht, diesen Wunsch noch möglich zu machen und das ist das, was uns lebendig erhält.
Also sind Wünsche auch lebensnotwendig, ein Motor für das Leben. Wie ist das denn bei Kindern und Jugendlichen? Sie begleiten Kinder und Jugendlichen, besuchen auch viele Schulen. Verändern sich da die Wünsche? Haben sich die Wünsche verändert? Sie sind schon seit 30 Jahren Kinderbuchautor.
Ja, ich bekomme sehr, sehr viele Briefe von Kindern und manchmal überlege ich oder denke ich, dass mir die Kinder mehr anvertrauen, so als einem fernen Freund, als den eigenen Eltern. Oft über die Wünsche. Das Sams erfüllt ja Wünsche und dann kommen so Briefe von Kindern. Hallo Paul Maar, nachts, wenn ich im Bett liege, stelle ich mir vor, dass das Sams auch zu mir kommt und sagt, meinetwegen Svenja, du hast einen Wunsch frei und dann weiß ich, was ich sage. Dann sage ich, ich wünsche, dass Papa von dieser doofen Frau weggeht und endlich wieder in die Familie kommt. Also es sind oft sehr, sehr konkrete, heimliche, vielleicht auch unausgesprochene Wünsche. Das Traurigste eigentlich war ein Brief von einem Mädchen mit einem sehr norddeutschen Namen, sowohl Vor- als auch Nachnamen. Die konnte nur irgendwo aus Norddeutschland sein und die schrieb mir aus einem niederbayerischen Dorf. Also ich saß ja an der Adresse und ich habe mir vorgestellt, man entwickelt ja immer so eine Fantasie, dass vielleicht der Vater in der Computerindustrie arbeitet, nach München oder dahin gezogen ist und sie ist jetzt in dieses Dorf versetzt. Und ich schrieb, ich stelle mir vor, wenn der Sams kommt, dann weiß ich, was ich sage, dann sage ich, Sams, ich wünsche, dass ich katholisch bin. Das ist aber nicht etwa eine Glaubensfrage, sondern man kann sich genau die Situation vorstellen. 24 Kinder in der Klasse, Niederbayern, 23 sind katholisch und sie ist die Einzige, die nun evangelisch ist und sie ist die Außenseiterin und sie würde so gerne dazugehören.
Was machen Sie denn in solchen Fällen? Sie können ja leider solche Wünsche nicht erfüllen.
Richtig.
Oder auch in den sehr tragischen Anfragen.
Ja. Also ich kann den Kindern eigentlich nicht so eine Illusion geben, es wird schon alles wieder gut. Das wäre gelogen. Bei diesem Mädchen habe ich zum Beispiel gesagt, weißt du, ich verstehe genau, warum du katholisch werden willst, weil du da die Einzige bist wahrscheinlich, die anders ist und du bist eine Außenseiterin. Ich kann dir verraten, in meiner Kindheit und meiner Jugend war ich auch ein Außenseiter. Ich kam aus der Stadt und wurde in eine Dorfschule versetzt und sprach anders als die Kinder. Und schau mal, ich habe es trotzdem geschafft und ich habe mich durchgesetzt und habe an mich selbst geglaubt und ich bin sogar Autor geworden, Schriftsteller. Und ich denke, du schaffst es auch.
Und was machen Sie in dem anderen Fall, den Sie geschildert haben, bei den Anfragen? Ich möchte, dass die doofe Frau oder der doofe Mann, der Partner meiner Mutter oder meines Vaters abhaut?
Ja, ich weiß es nicht mehr genau, was ich geschrieben habe. Nun habe ich eine Frau, die ist Psychologin und Familientherapeutin und hat solche Fälle fast täglich in der Praxis. Ich glaube, ich habe mich mit ihr abgesprochen und habe gesagt, was schreibe ich ihr denn? Man kann im Grunde genommen nur trösten. Man kann nicht sagen, er kommt ganz bestimmt wieder. Wie gesagt, das wäre eine Illusion, das wäre falsch, dem Mädchen das einzureden. Und sie ist dann umso enttäuschter, wenn der Autor Ma das ihr versprochen hat und es doch nicht eintritt. Man kann ihr nur sagen, so ungefähr jetzt im übertragenen Sinn, beiß die Zähne zusammen und du schaffst es dann und irgendwann wirst du auch mit dieser Situation fertig und vielleicht kannst du deinen Vater wenigstens ab und zu sehen.
Es geht also meistens darum, den Kindern ein eigenes, stabiles Selbstbewusstsein zu geben, auch bei den Mädchen in der Klasse unter den vielen Katholiken. Darum geht es auch bei dem SAMS. 1974 haben sie das erste Buch geschrieben. Da war das noch ganz, ganz klar. Es geht darum, den Kindern ein stärkeres Selbstbewusstsein, eventuell auch gegen die autoritären Erwachsenen zu vermitteln. Das SAMS hat sich auch etwas verändert. Heute ist das ein bisschen anders. Da geht es nicht nur um das Selbstbewusstsein.
Das stimmt. Heutzutage ist es ja manchmal so, dass man den Kindern wünscht, dass sie vielleicht sogar ein bisschen weniger Selbstbewusstsein im Sinn von Ellbogen haben und sich ein bisschen sozialer verhalten. Damals hatte ich ja eine Hauptfigur, ein Erwachsener, der eigentlich innerlich ein Kind geblieben war und sich überhaupt nicht durchsetzen konnte, der von allen herumgeschubst wurde. Herr Taschenbier habe ich ihn genannt. Und der durch das SAMS lernt, ein bisschen selbstbewusster zu sein, sein Leben in die Hand zu nehmen. Und es ist eine Entwicklungsgeschichte. Am Ende ist er etwas freier. Und eigentlich habe ich das so gesehen, dass das SAMS ein abgespaltener Teil von ihm selbst ist. Es verkörpert all das, was er eigentlich in sich hätte, aber nicht zulässt. Und nun sieht er das ganz andere in der Figur des Sams und will das erst loswerden, er schickt es in den Wald und so weiter. Es kommt immer wieder und meldet sich zu Wort und sagt, hier bin ich, und er akzeptiert es dann schließlich. Das war die erste Sams-Geschichte und ich hatte eigentlich gar nicht vor, eine Fortsetzung zu schreiben. Nur hat das erste Buch einen offenen Schluss. Am Ende geht der Sams und sagt, vielleicht komme ich mal wieder, wenn am Sonntag die Sonne scheint, am Montag Herr Mond kommt und so weiter die ganze Woche. Das hat eine Flut von Briefen hervorgerufen von den Kindern bei mir, die alle schrieben, die Geschichte sei toll und der Sams würde so herrlich reimen. Aber der Schluss, der sei nichts wert. Ich könnte doch nicht einfach den armen Papa Taschenbier alleine lassen und man wüsste gar nicht, kommt der Sams wieder oder nicht. Ich müsste einen zweiten Teil schreiben. Und irgendwie hat der Sams dann ein Eigenleben entwickelt. Ja, es war für mich auch nicht mehr ein abgespaltener Teil von Herrn Taschenbier, denn der war ja inzwischen emanzipierter und hatte eigentlich der Sams nicht mehr nötig. Es war jetzt wie ein Kind in der Familie und hat dann dem Sohn von Herrn Taschenbier auch geholfen, der auch ein bisschen schüchtern war, und ist eigentlich eine fast unabhängige Gestalt geworden.
Jetzt in den Büchern, in den letzten Büchern, Sams-Büchern, geht es auch darum, dass das Sams mal den Kindern sagt oder hört auch den Erwachsenen zu? Ist das so, dass auch die Erwachsenen mal Recht haben können und nicht nur die Autoritären sind?
Ich schreibe ja eigentlich nicht mit einem bestimmten Konzept. Ich setze mich nicht hin und sage so, jetzt möchte ich sagen, dass Sams soll allen Erwachsenen Paroli bieten oder gegen die Erwachsenen sein. Ich schreibe so aus dem Bauch heraus und bin im Grunde genommen das Kind, was ich früher mal war und was sehr, sehr, sehr autoritär erzogen worden ist mit einem Vater, der furchtbar streng war. Und wahrscheinlich ist vieles Autobiografisches heimlich versteckt in meinen Büchern, weil ich so als in der Pubertät und kurz danach auch so ein bisschen so ein schüchterner Mensch war, wie dieser Herr Taschenbier, und lernen musste, mich gegen diese Autoritäten durchzusetzen und ein eigenes Leben zu führen.
Ihr neuestes Buch heißt Das fliegende Kamel, Geschichten vom Nasreddin Hodja, neu erzählt von Paul Ma. Was ist das für ein Buch und wer ist Nasreddin Hodja?
Ich bin öfter mal in der Türkei, um dort vorzulesen, bin auch an einer Akademie in Adana und habe immer E-Mail-Kontakt mit den Germanistikstudenten dort, den türkischen. Und irgendeiner hat mich mal gefragt, was, Sie kennen Nasreddin Hodja nicht? Ich sagte, wer ist das? Na, das ist der türkische Eulenspiegel. Und wie ich dann recherchiert habe, ist es sogar das Vorbild für den deutschen Eulenspiegel. Also der Nasreddin Hodja war vor dem Till-Eulenspiegel da. 50 Jahre vorher hat man schon diese Geschichten erzählt, und zum Teil sind sie bei Till Eulenspiegel fast vom Plot her, von der Geschichte her, ziemlich genau nacherzählt. Ich habe mich dann dafür interessiert, habe Geschichten gesammelt, Das hat dazu geführt, dass Aljoscha Blau, ein russischstämmiger Illustrator, mich angerufen hat, sagte: Herr Ma, wir kannten uns noch nicht persönlich. Ich finde es erstaunlich, dass ein deutscher Autor Nasreddin Hodža kennt. Bei uns in Russland ist er sehr viel bekannter als in Deutschland. Ich hätte ganz große Lust, schöne farbige Bilder zu diesen Geschichten zu malen. Ja? Ich sagte: Gut, dann schreibe ich ein Buch, erzähle diese Episoden allerdings leicht verändert und in meiner Sprache nach. Mache allerdings einen zweiten Teil im Buch, wo ich mir überlege, wem dieser Philosoph, man weiß nicht recht, ist es ein Philosoph, ist es ein Narr, manchmal hält man ihn für verrückt, manchmal denkt man, er hat recht, dieser Nasreddin Hodža, wenn der heute leben würde, in Köln oder in Berlin und mit Telefon und Post und Brief und so weiter, wie würde er sich verhalten? Das hat mir genauso viel Spaß gemacht, wie die alten Geschichten nachzuerzählen.
Herr Ma, wir haben das Buch jetzt hier. Können Sie uns eine kleine Geschichte daraus vorlesen?
Eine Mini-Geschichte. Nasreddin ging mit seiner Tochter Hamide im Park spazieren. Da sahen sie auf der Wiese eine weiße Gans stehen und blieben stehen, um sie zu betrachten. Die Gans ist zwar ein Vogel, aber sie kann nicht fliegen, belehrte Nasreddin seine kleine Tochter. Kurz darauf flog die Gans weg. Da fliegt sie aber, sagte Hamide. Das macht sie bestimmt nur, um die Menschen zu täuschen, sagte Nasreddin.
Das sind also wunderbare kleine Geschichten auch zum Vorlesen. Kürzlich kam heraus, dass besonders Väter viel zu wenig vorlesen. Da muss man also einmal dringend an alle Väter appellieren. Warum ist denn das Vorlesen so wichtig, Herr Ma?
Das Vorlesen ist der goldene Weg zum Selberlesen. Ich denke, die Kinder müssen erst mal lernen, was das überhaupt ist, eine Geschichte. Sie hören Alltagsdialoge, kriegen irgendwelche Anweisungen im Kindergarten, aber das sind alles keine Geschichten. Eine Geschichte hat einen Anfang, einen Höhepunkt und vor allen Dingen es hat einen Schluss. Es hört nicht irgendwo auf. Eine Geschichte muss abgeschlossen sein. Und damit Kinder überhaupt gewissermaßen, meine Frau würde sagen, rechtshemisphärisch im rechten Teil des Gehirns, wo der symbolische Teil ist, damit sie überhaupt begreifen, was das ist, eine Geschichte und so ein Muster haben, ein Vorbild, ein Symbol, müssen sie erstmal Geschichten hören. Und meistens ist ja die Vorlesesituation verknüpft mit einer emotionalen Nähe. Man kann nicht gleichzeitig einer Haushaltstätigkeit nachgehen, Staubsaugen oder wie auch immer und dabei Geschichten erzählen. Meistens sitzt dann der Vater mit dem Kind zusammen. Das Kind freut sich, dass ein Erwachsener ihm so viel Zeit widmet und ihm nur ganz allein offensichtlich etwas ihm gibt, nämlich diese Geschichte. Und aus dieser emotionalen Verknüpfung Erzählsituation und Geschichte entsteht dann der Wunsch, weitere Geschichten zu hören und später dann auch, wenn man selber lesen kann, sie zu lesen, weil einfach dieses Grundgefühl, dieses Emotionale, dieses Wohlige beim Geschichtenhören sich, denke ich, überträgt dann auf das Lesen, das Selberlesen der Geschichte.
Und dann macht selber Lesen auch Freude. Nun gibt es viele Pessimisten, die sagen, Kinder und Jugendliche sind nur faul und sitzen nur vor den Computern herum. Bücher interessieren sie überhaupt nicht mehr. Teilen Sie diesen Pessimismus?
Ja und nein. Also leider ist es so, dass sich unsere Gesellschaft, auch die kindliche, immer mehr spaltet. Es gibt auf der einen Seite die Kinder, die tatsächlich nicht lesen. Auf der anderen Seite gibt es die Kinder, die lesen und ich habe vor kurzem meinen Verleger gefragt, wie es kommt, dass man hört, die Kinder würden nicht mehr lesen und gleichzeitig steigt der Umsatz der Kinderbuchverlage sehr viel stärker als die bei der Belletristik. Dann sagt er, wissen Sie, das liegt daran, dass die Kinder, die lesen, sehr, sehr viel mehr lesen als früher. Und ich erlebe das auch bei meiner Enkeltochter. Die holt sich am Montag aus der Schülerbücherei 4 Bücher, hat sie am Donnerstag durch und sagt, morgen am Freitag hole ich mir 6, damit ich übers Wochenende genügend Lesestoff habe. Also die Kinder, die lesen, lesen effektiv mehr und stärker. Und deswegen werden dann auch mehr Bücher gekauft und verschenkt, weil man weiß, ach, das ist so ein Lesekind und das liest den ganzen Tag.
Sie erzählten gerade von Ihrem Verhältnis zu Ihren Enkelkindern. Sie selbst hatten auch ein sehr enges Verhältnis zu Ihren Großeltern. Sie erzählten gerade, dass Ihr Vater sehr streng war, sehr autoritär war. Sie haben einmal gesagt, dass Sie mit Ihrer Großmutter zusammen gebetet haben und dass Ihnen das viel bedeutet hat, mit der Großmutter zu beten. Was hat Ihnen das bedeutet?
Es war, glaube ich, gar nicht so sehr der Gedanke an einen lieben Gott im Himmel, sondern es war diese gemeinsame Situation mit einer Großmutter, ähnlich wie ich das gerade vom Erzählen berichtet habe, dass eine Großmutter sich einem widmet, dass man gemeinsam etwas tut.
Vermittelt Beten einem aber nicht auch das Gefühl, dass es etwas geben könnte, wie eine höhere Instanz?
Man würde nicht beten, wenn man nicht immer die heimliche Hoffnung hätte, dass das Beten vielleicht etwas nützt. Letztlich muss man aber, glaube ich, davon absehen, von dieser Illusion, dass wenn ich sage, lieber Gott, bitte schenk mir eine 6 im Lotto, dass das dann auch eintritt. Also der liebe Gott hat wirklich anderes zu tun, als einzelnen Menschen eine 6 im Lotto zu vermitteln.
Zu Anfang unseres Gesprächs sprachen Sie von den vielen Briefen, die Sie erreichen. Viele, viele Kinderfragen sind darin in diesen Briefen. Was antworten Sie denn einem Kind auf die sehr schwierige Frage, lieber Paul Maar, gibt es denn den lieben Gott?
Ich würde einem Kind nie die Illusion nehmen und sagen, manche glauben daran, manche nicht, man weiß es nicht genau, ich kann dir es nicht garantieren, man muss einfach glauben. Ich sage dann dem Kind, natürlich.
Und wenn es weiter fragt, lieber Paul Maar, und Sie, glauben Sie denn an den Gott?
Dann sage ich ja, und das sage ich in Köln nicht so ganz gerne, aber ich glaube zwar an den lieben Gott, aber ich habe ein etwas gespaltenes Verhältnis zur Institution Kirche, weil ich manchmal das Gefühl habe, sie verwaltet den lieben Gott, und ich hätte lieber einen direkten Kontakt zu ihm.
Vielen Dank, Paul Maar, der Vater des Sams. Das neueste Buch des Kinder- und Jugendbuchautors heißt Das fliegende Kamel, Geschichten von Nasreddin Hodja, neu erzählt von Paul Maar mit Bildern von Aljoscha Blau. Das Buch ist im Oettinger Verlag erschienen, wie überhaupt die meisten Bücher von Paul Maar im Oettinger Verlag erschienen sind. Das fliegende Kamel hat 56 Seiten und kostet 12 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.